Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Millionen Tonnen Treibhausgase, Menschheit in die Luft geblasen. Wenn wir das nicht stoppen. Das wissen wir seit Jahrzehnten, dass der Klimawandel unsere Überlebensfrage ist. Und trotzdem fahren wir weiterhin 10-Liter-Autos, heizen mit Öl. Ich bin gestern Abend durch Leipzig gelaufen, habe ein bisschen die Dächer angeguckt. Kaum Solaranlagen. Es gibt welche, aber relativ wenige. Das heißt, die meisten Häuser, auch in Leipzig, hier, stehen noch immer völlig umsonst in der Gegend herum. Und wir reden davon, dass in der Bergpredigt die Rede ist von der Bewahrung der Schöpfung. Die Sonne des Vaters scheint für alle, sagt Jesus von Nazareth mitten in der Bergpredigt. Das ist 2000 Jahre alt, diese Erkenntnis, dass die Sonne des Vaters für alle scheint. Dass wir mehr Gerechtigkeit wollen. Was haben wir denn in der Welt heute? 42 Milliardäre verfügen über mehr Geld als die 3,5 Milliarden der ärmeren Hälfte. Das Gegenteil dessen, was Religionen propagieren, treiben wir heute. Wir leben in einer Welt voller Ungerechtigkeit, obwohl wir Gerechtigkeit sagen. Wir leben in einer Welt, in der wir das Klima kaputt machen und die Umwelt zerstören, obwohl wir Klimaschutz und Umweltschutz sagen. Und wir leben in einer Welt, in der wieder atomar aufgerüstet wird. Was steht in der Bibel? Selig sind die Friedensstifter. Woher kommt das? Warum sagen alle Religionen das Gegenteil dessen, was die Anhänger der Religionen, also wir, dann tun? Herr Trump hat in einer Versammlung seiner republikanischen Partei vor kurzem seine Frau öffentlich ein Vaterunser beten lassen am Beginn der Veranstaltung und danach hat er verkündet, er werde jetzt seinen Rüstungsetat und die atomare Rüstung wiederum um 10% erhöhen. Alles im Namen des lieben Gottes. Oder nehmen wir die Situation zwischen den Sunniten und den Schiiten im Nahen Osten. Die Iraner beten zu ihrem Allah, damit er ihnen hilft. Und die Saudis beten zu ihrem Allah, damit er ihnen hilft. Was soll denn in einer solchen Situation der arme Allah da oben machen, wenn man zu ihm betet und gleichzeitig die anderen umbringen will? Das haben wir Christen genauso gemacht. Kreuzzüge, 30-jähriger Krieg. Ein Bürgermeister in Telgte, das ist eine kleine Stadt zwischen Münster und Osnabrück, wo der Westfälische Friede im 17. Jahrhundert ausgehandelt wurde. Da hat mir mal erzählt, der 30-jährige Krieg wurde um ein Jahr verlängert, weil sich Katholen und Evangelen nicht auf ein Taufbecken, auf einen Stein einigen konnten. 100.000 zusätzliche Tote. Weil katholische und evangelische beide im Namen desselben Gottes sich nicht auf einen Stein einigen konnten. Haben wir denn noch immer nichts begriffen nach 2000 Jahren von Jesus, nach Millionen Büchern über Jesus, nach, bitte, die Bibel ist 4,5 Milliarden Mal auf der Welt verbreitet, also das Buch der Bücher, das meistgekaufte Buch. Wir lesen es und machen noch immer das Gegenteil. Wir machen noch immer Krieg, wir machen noch immer Umweltzerstörung, die Welt ist noch immer ungerecht. Und als Journalist hat mich das immer mehr umgetrieben. Ich habe mich gefragt, wieso verstehen wir nicht, was da steht? Hängt es vielleicht damit zusammen, dass es viele falsche Übersetzungen gibt? Hängt es vielleicht damit zusammen, dass wir in unserer Kondition gar nicht geeignet sind für Frieden, für Gerechtigkeit, für Umweltschutz? Dass wir alle von Umweltschutz reden und das Gegenteil machen, wie gesagt, mit unseren 10-Liter-Autos zum Beispiel. Warum sind in Deutschland noch immer viele Menschen in der Kirche? Manche gehen auch noch dorthin am Sonntag. Aber jedes Jahr treten etwa 500.000 Christen aus ihren Konfessionen aus. Warum ist das so? Warum reden wir von Jesus und tun das Gegenteil dessen, was er vor 2000 Jahren gesagt hat. Aber wir können ihn trotzdem nicht vergessen. Irgendwann stieß ich auf einen Theologen, der gesagt hat, vieles, was in der Bibel steht, kann nicht mehr stimmen. Ich treffe auch immer mehr Pfarrer, die sagen, ich bin auf dem Weg zum Atheismus. Gerade diese Woche hat mich wieder vor drei Tagen ein 78-jähriger katholischer Pfarrer angerufen und hat gesagt, ich bin auf dem Weg zum Atheismus. Oder ich war. Dieses kleine Buch, von dem ich jetzt sprach, hätte ihm in vielen Dingen die Augen geöffnet. Das ist ein Buch, das halt versucht, Jesus aus seiner Muttersprache, aus dem Aramäischen zu verstehen. Und das habe ich gelernt von einem Theologen, der 40 Jahre lang Aramäisch gelernt hat. Jeden Tag. Und er hat 20 Bücher über seine Erkenntnisse zum aramäischen Jesus geschrieben und 150 wissenschaftliche Aufsätze. Hat es allen deutschen Bischöfen geschickt, beider Konfessionen, mit neuen Erkenntnissen, wo deutlich wird, dass mindestens die Hälfte aller Jesusworte, die in unseren Bibeln zu Hause stehen, falsch übersetzt sind und Jesus so nicht gesagt haben kann. Reaktion aller Bischöfe null. Und das hat mich als Journalist umgetrieben. Ich dachte, das darfst du nicht durchlassen. Es darf doch nicht wahr sein, dass sich ein Theologe ein ganzes Leben lang mit Aramäisch beschäftigt, um Jesus wirklich zu verstehen. Und die Bischöfe, die Kirchenfürsten reagieren überhaupt nicht. Und dann habe ich dieses zwei Bücher über den aramäischen Jesus geschrieben und habe noch dieses neue Büchlein dann mal zusammengefasst, zum Beispiel, was Jesus über Frieden gesagt hat, in seiner aramäischen Muttersprache. Wenn Sie heute nach Hause gehen und Ihre Bibel aufschlagen oder auf der Buchmesse hier eine Bibel aufschlagen, dann finden Sie, ich glaube, im Markus-Evangelium den furchtbaren Jesus-Satz, den er angeblich gesagt haben soll. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Steht in jeder Bibel dieser Welt. Kann natürlich der Jesus der Bergpredigt nie gesagt haben. Bitte, wir Christen deuten mit moralischem Zeigefinger auf die Muslime und sagen, die mit ihrer Schwertreligion. In unserer Bibel steht Schwert. An drei Stellen finden Sie das. Wissen Sie, was Jesus wirklich gesagt hat, wenn man das in seiner Muttersprache versteht? Ich bin nicht gekommen, Harmonie zu verbreiten, sondern Streitgespräche zu führen. Das ist etwas völlig anderes als das, was in unserer Bibel steht. Und dann kommen die spitzfindigen Theologen und sagen, ja, dafür predigen wir ja. Damit wir den Leuten erklären, das ist geistig zu verstehen, das muss man spirituell verstehen. Ja, aber es steht Schwert da. Im Aramäischen ist Schwert und Messer dasselbe Wort. Natürlich hat Jesus zu seinen Freunden gesagt, ihr seid Wanderprediger. Wenn ihr nicht verhungern wollt, müsst ihr Messer bei euch haben, damit ihr was zu essen kriegt und zu essen habt. Nehmt immer Messer mit. Es ist aus dem Aramäischen, aus der Muttersprache Jesu völlig anders zu verstehen und es ist plötzlich verständlich, wenn man sich hineinversetzt in die Situation einer Gesellschaft, die aus Bauern, aus Fischern bestand und natürlich eine ganz andere gesellschaftliche Struktur hatte, als wir das heute haben. Oder als Katholik muss ich glauben, dass Maria, die 6 Kinder bekommen hatte, biologisch Jungfrau war. Der Eugen Drewermann, der das nicht mehr glauben konnte und hat gesagt, das geht nicht, das ist dummes Zeug, was die katholische Kirche da lehrt mit der biologischen Jungfrauenschaft, hat deshalb seinen Lehrstuhl verloren, weil er das nicht, diesen Unsinn, der da immer noch steht, nicht glauben konnte. Im Aramäischen gibt es das Wort biologische Jungfrau gar nicht. Gibt's nicht. Das heißt einfach junge Frau. Übrigens, jetzt ist die erste Bibel erschienen. Unter Einfluss des Papstes Franziskus wird das zum ersten Mal wenigstens in einer Fußnote angemerkt ist. Es könnte ja sein, dass man Jungfrau auch nach dem aramäischen Wort verstehen könnte und dann heißt es einfach junge Frau. Wenigstens mal als Fußnote. Oder der Unsinn, den wir Christen immer noch beten, als hätte Jesus gesagt im Vater Unser und führe uns nicht in Versuchung. Was ist denn das für ein komisches Gottesbild? Ist Gott ein Zyniker, der uns in Versuchung führt? Jesus hat von Gott überhaupt nicht gesprochen. Er hat Vater gesagt. Aber bitte, welcher vernünftige Vater will denn seine Kinder in Versuchung führen? Im Aramäischen ist das relativ einfach zu übersetzen. Und führe uns in der Versuchung. Immerhin hat Franziskus, der Papst, jetzt mal diesen Vaterunser-Streit losgetreten. Das ist einmal ein Anfang, dem aramäischen Jesus sich ganz vorsichtig zu nähern. Oder nehmen Sie die Judas-Geschichte. Natürlich hat Judas Jesus nicht verraten. Das Wort verraten, aus dem Griechischen übersetzt, alle unsere Bibeln sind aus dem Griechischen übersetzt, heißt in Wirklichkeit aus dem Aramäischen, er hat Jesus er hat Jesus, also Judas, man muss Folgendes wissen. Judas ist der einzige unter den Aposteln, der aus Jerusalem war. Alle anderen waren aus Obergaliläa. Und er hat sich in Jerusalem ausgekannt. Er hat Jesus übergeben, heißt das, aus dem Aramäischen. Im Zusammenspiel mit Jesus. Judas war der große Freund von Jesus. Der Verräter war Petrus, wie man weiß. Zweimal kräht der Hahn und du wirst mich dreimal verraten, so ähnlich. Also, den Verräter haben wir zum Papst gemacht. Übrigens, Papst im Aramäischen ist das Wort, du bist Petrus, der Felsen, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Kein Jesuswort an Petrus, sondern ein Gotteswort an Jesus. Auch hier hat Franziskus inzwischen eingelenkt. Der Papst hat im Februar folgenden Jahres eine Messe gelesen im Vatikan mit seinen engsten Mitarbeitern und hat gesagt, kein Papst ist unfehlbar. Das ist der erste Papst seit Jahrhunderten, der das gesagt hat. Kein Papst ist unfehlbar. Jesus ist unfehlbar. Und genauso finden Sie es, wenn Sie aus dem Aramäischen die Bibel verstehen. Also wir haben viel Grund, endlich die Muttersprache Jesu zu verstehen. Also keiner muss Aramäisch lernen. Ich habe auch nicht Aramäisch gelernt. Aber man kann von den wenigen klugen Theologen, die mit Aramäisch, der Muttersprache Jesus, sich beschäftigt haben, sehr viel über den wirklichen Jesus lernen und plötzlich kommt ein neues Jesusbild. Als Reaktion auf diese Bücher über den aramäischen Jesus und dieses kleine Büchlein, hunderte von Lesern schreiben mir oder sagen mir, es ist eine Befreiung. Jetzt endlich kann ich wieder glauben. Das höre ich immer wieder. Also offenbar ist es hohe Zeit, dass wir wenigstens 2000 Jahre danach uns über den wirklichen, den aramäischen Jesus mehr Gedanken machen, als das heute der Fall ist. Das beginnt beim Thema Frieden. Das geht weiter über Gerechtigkeit. Und es geht natürlich bis hin zum Thema Bewahrung der Schöpfung. Wissen Sie, der Politiker, den ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, der die Bergpredigt wirklich verstanden hat, ist Michail Gorbatschow. Michail Gorbatschow hat mir mal sagen lassen, Feindesliebe in der Bergpredigt habe ihn fasziniert. Feindesliebe, sagt Gorbatschow, heißt ja nicht, lass dir alles bieten. Feindesliebe in einer Zeit, in der wir uns atomar x-mal vernichten können, könnte wohl heißen, Jesus war ein großer Pragmatiker, es war kein Superidealist, der in den Wolken schwebt, er war ein Pragmatiker, er kannte die Menschen. Feindesliebe, sagt Gorbatschow, könnte wohl heißen, sei klüger als dein Feind. Wenn der dich 20-mal atomar vernichten kann, macht es wenig Sinn, dafür zu sorgen, dass du ihn dann 25-mal vernichten kannst. Macht wenig Sinn, das könnte das Ende der Menschheit bedeuten. 80% der Amerikaner sind heute überzeugt, wir sind ganz nah an einem Atomkrieg. Gorbatschow sagt, ist ein Vorläuferbuch dieses Büchleins, das ich mit ihm gemacht habe zusammen, da sagt Gorbatschow, ein Atomkrieg wäre wahrscheinlich der letzte Krieg der Menschheitsgeschichte, weil es danach keine Menschen mehr gäbe, die noch einen Krieg führen könnten. Das ist unsere reale Situation heute, bitte 2000 Jahre nach der Bergpredigt. Haben wir immer noch nicht verstanden, was Feindesliebe heißt. Wir machen immer noch Politik nach dem Motto, wenn du Frieden willst, musst du den Krieg vorbereiten. Das ist das alte, altrömische Grundsatz. Das heißt, wenn der andere böse ist und Atomwaffen auf mich richtet, muss ich das auch tun. Die Bundesrepublik Deutschland ist gerade dabei, den Rüstungsetat nahezu zu verdoppeln, weil Herr Trump es macht und es fordert von uns. Und Herr Putin macht es dann auch kein besonderer Pazifist. Und die Chinesen machen es erst recht zurzeit. Also wir leben wieder in einer Welt, in der wir nach den 80ern, wo wir mal 80% der Atomwaffen beseitigt haben, dank Gorbatschows Initiative, nicht der Christ Kohl oder der Christ Bush. Es war der Kommunist in Moskau, Michail Gorbatschow, der begriffen hatte, was Bergpredigt heißt. Und der mir heute sagt, er verdanke diese Einsicht dem Jesus von Nazareth. Du musst klüger sein als dein Feind. Eine sehr politisch realistische Position. An der Stelle sieht man, dass der Heilige Geist wirklich weht, wo er will. Sogar hinter den dicken Mauern des Kreml. Kann es sein, dass er dort mehr Platz findet, als manchmal in den dicken Mauern, hinter den dicken Mauern des Vatikan. Ich will mit diesen wenigen Thesen und Sätzen deutlich machen, dass die Botschaft des Nazareners wirklich unglaublich aktuell ist. Vielleicht im Atomzeitalter wichtiger als je zuvor. wenn wir überleben wollen, wenn wir Bergpredigt, wenn wir Feindesliebe konkret und praktisch in Politik umsetzen wollen. Und das geht nur, wenn wir vielleicht anders wählen als bisher. Politiker, die immer glauben, nachrüsten zu müssen, dürfen wir einfach nicht mehr wählen. Wir dürfen nicht mehr nach dem altrömischen Grundsatz, wenn du Frieden willst, musst du den Krieg vorbereiten, handeln, sondern nach dem Grundsatz der Bergpredigt, wenn du Frieden willst, musst du den Frieden vorbereiten. Also abrüsten, atomar, und nicht ewig aufrüsten, bis es dann doch zum großen Knall kommt. Ich denke, wir haben viel Grund, über diese Zusammenhänge neu nachzudenken. Zu überlegen, was im Atomzeitalter Feindbilder bedeutet. Oder was im Atomzeitalter bedeutet, dass wir immer noch Atomkraftwerke betreiben. Obwohl wir längst wissen, die Sonnenenergie, die Windkraft, die Bioenergie sind Möglichkeiten, das Atomzeitalter zu überwinden, das Kohlezeitalter. Wirklich, wir können raus aus der Kohle. Wir bekommen auch viele neue Arbeitsplätze, weit mehr als bei der alten Energiewirtschaft verschwinden. Es ist nicht wahr, dass wir Arbeitsplätze verlieren, wenn wir die Energiewende intensiver machen. Nochmal, Jesus mitten in der Bergpredigt. Vor 2000 Jahren schon, die Sonne des Vaters scheint für alle. Die Sonne, meine Damen und Herren, schickt uns 15.000 Mal mehr Energie, als zurzeit alle Menschen brauchen. Es gibt kein Energieproblem von Natur aus. Der liebe Gott war nicht doof und die Evolution war nicht blöd. Wir machen es nur falsch. Wir machen uns selbst ein Problem. Alle Probleme, die Menschen heute haben, Krieg oder Frieden, Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, Umweltschutz oder Umweltzerstörung, alle Probleme, die Menschen haben, sind auch von Menschen lösbar. Das ist die Botschaft des Nazareners. Und das versuche ich halt in meinen journalistischen Worten in diesem kleinen Büchlein zu verbreiten und unter die Leute zu bringen, also die alte Botschaft heutig zu machen. Wissen Sie, Theologen streiten ewig darum, was Jesus genau gesagt hat. Viel wichtiger ist es, dass wir überlegen, wie schaffen wir es heute in den zentralen Fragen der Bergpredigt, Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, heutig zu sein und die Probleme zu lösen. Das ist viel wichtiger als der ewige Theologenstreit, obwohl der Vaterunser-Streit zum Beispiel, den der Franziskus losgetreten hat, wirklich zentral ist für das Christentum. Da geht es um das Gottesbild. Da geht es nicht um irgendeine theologische Nebenfrage, die uns Schnuppe sein könnte. Nein, an dem Punkt geht es um das ganz Große, um das Gottesbild. Und vom Gottesbild hängt immer unser Menschenbild ab. Haben wir ein Menschenbild, das auf der Höhe der Zeit ist und sagt, Menschen können sich ändern. Menschen können Dinge intelligenter machen, besser machen, als wir das gestern gemacht haben. Meine Elterngeneration hat noch geglaubt, Franzosen totschießen zu müssen, weil Herr Hitler das gesagt hat. Oder im Ersten Weltkrieg hat mein Großvater das noch geglaubt und auch gemacht damals, weil es halt die Obrigkeit gesagt hat. Jetzt haben wir aber immerhin 70 Jahre Frieden in Europa. Noch nie hat ein EU-Land gegen ein anderes EU-Land Krieg geführt. Es ist nicht wahr, dass die Vision der Bergpredigt Frieden irgendeine eine verspinnerte Utopie ist. Es geht. Europa hat es gezeigt. Die EU hat es gezeigt, 70 Jahre lang. Wir haben uns einander nicht mehr totgeschlagen. Wir haben in Brüssel um die Krümmung der Gurken gerungen. Okay, das ist besser, als sich gegenseitig umzubringen. Also es kann Fortschritte geben. Menschen können sich ändern. Wir haben Probleme heute, aber Probleme sind lösbar. Und was vor 2000 Jahren da in der Bergpredigt gesagt wurde, ist heute unglaublich aktuell. Das wollte ich in diesem kleinen Büchlein als Journalist heute nochmal unter die Leute bringen. So, haben Sie Fragen oder Einwände?
Okay. Säule der Christenheit ist, oder des Christentums ist ja die Schöpfungsgeschichte. An anderer Stelle sagen Sie, die Evolution ist nicht blöd im Zusammenhang mit der Energiefrage. Wie kriegen Sie das zusammen, die Schöpfungsgeschichte und die Evolution?
Also die Schöpfungsgeschichte sagt mir, da passiert etwas ganz Wunderbares. Leben entwickelt sich und Leben kann erhalten bleiben und die Schöpfung kann bewahrt werden. Heute machen wir durch die Energiepolitik, die wir machen, genau das Gegenteil. Wir verbrennen an einem Tag so viel Kohle, Gas und Öl, wie die Natur in einer Million Tagen, also die Schöpfung, in einer Million Tagen angesammelt hat. Das ist gegen die Schöpfung. Aber das muss nicht sein. Wenn wir uns öffnen für die Sonne, wenn wir uns öffnen für die Windkraft, für die Biomasse, für die Wasserkraft. Dann tragen wir dazu bei, Schöpfung zu bewahren. Das, was der Bergprediger vor 2000 Jahren gemeint hat. Also für mich ist das kein Widerspruch. Wir müssen nur dazulernen. Wir müssen lernen, jetzt Abschied zu nehmen von den alten Energieträgern und den hundertprozentigen Umstieg auf erneuerbare Energien zu organisieren. Also für mich ist Darwin und die Schöpfungslehre des Alten Testaments kein Widerspruch. Darwin hat immer gesagt, also derjenige, dem man die moderne Evolutionstheorie verdanken, Darwin hat immer gesagt, hinter all dem, was ich gesagt habe, steht ein Gesetz oder eine Schöpfung oder ein Schöpfer. Hat er nie bestritten. Einige Neodarwinisten bestreiten das, aber der junge Darwin, der hat mal Theologie studiert, der hat das nie bestritten. Der hat immer gesagt, jedes Leben entwickelt sich entsprechend und der liebe Gott hat nicht jedes einzelne Leben geschaffen. Aber das, was hinter der Schöpfung steht, da muss, ähnlich wie das andere, Einstein hat das auch immer gesagt, hinter der Schöpfung muss ein Gesetz oder ein Gesetzgeber oder ein Schöpfer stehen. Das ist kein Widerspruch zur Evolution, für mich nie ein Widerspruch gewesen zur Evolutionstheorie. Manche fundamentalistische Christen sehen darin einen Widerspruch. Ich sehe da keinen Widerspruch. Weitere Fragen oder Kritik? Ja.
Würden Sie es für richtig halten, wenn Deutschland total abrüsten würde? Total abrüsten würde und der Welt mal mit gutem Beispiel vorangehen?
Also es wäre die Frage war, ob es gut wäre, wenn Deutschland total abrüsten würde und der Welt ein gutes Beispiel geben. Ich denke, wir haben so viel Unheil über die Welt gebracht im letzten Jahrhundert, dass das natürlich ein gutes Beispiel wäre, wenn wir zeigen würden, wir haben es ja zum Teil gezeigt, aber nur zum Teil, leider. Wir können friedlich mit unseren Nachbarn zusammenleben und müssen nicht ewig weiterrüsten. Schauen Sie mal, wir alle leben unter einem geistigen Gesetz. Darauf hat Jesus aufmerksam gemacht, Buddha, Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer, alle wirklich Großen haben uns gesagt, wir können nur ernten, was wir sehen. Wer Waffen exportiert, wie die Bundesrepublik Deutschland, darf sich doch über Kriegsflüchtlinge aus Syrien nicht wundern. Wir haben vorher dorthin Waffen geliefert. Wie wollten die den Krieg führen ohne unsere Waffen? Das heißt, die Dinge hängen zusammen. Wer Waffen exportiert, bekommt Kriege und damit Kriegsflüchtlinge. Wer das Klima kaputt macht, bekommt Klimaflüchtlinge. Zurzeit sind in Afrika 18 Millionen Klimaflüchtlinge unterwegs. Aber den Klimawandel haben doch nicht die Afrikaner organisiert. Das machen doch wir in den westlichen Industriestaaten. Wir sind doch das Problem. Ein Afrikaner braucht ein Vierzigstel der Energie gegenüber einem Deutschen, Amerikaner oder gegenüber einem Japaner. Ein Vierzigstel. Also, es gilt dieses geistige Gesetz, solange wir rüsten, werden wir Kriege mitorganisieren. Und wenn das über Waffenexporte ist, deshalb wäre es gut, wenn ein Land anfinge. Der Dalai Lama träumt davon. Wenn Tibet eines Tages frei ist, wird es ein entmilitarisiertes Tibet sein. Und er sagt, wir werden dann der Welt beweisen, als Zwischenland zwischen den Großmächten Indien und China in Asien, die haben beide Atombomben, werden wir eine große Friedensregion sein. Das sei der Auftrag von Tibet. Und so versteht Dalai Lama seinen Auftrag. In Lateinamerika gibt es ein Land, das ohne Militär und ohne Waffen auskommt. Ecuador. Nein, nicht Ecuador. Costa Rica. Richtig. Der Präsident von Costa Rica wurde Friedensnobelpreisträger. Zu Recht. Also, und das ist auch umgeben von anderen Ländern, die Waffen haben. Aber er sagt, wir haben keine Waffen, wir wollen keine Waffen, wir wollen kein Militär und wir werden nicht angegriffen. Seit über 50 Jahren hat Costa Rica kein Militär und es wird nicht angegriffen. Also wir bräuchten einige Länder, von denen Sie träumen. Und es wäre am besten natürlich, wenn wir mal hier anfangen würden damit, immer vor der eigenen Haustür anfangen. Es wäre gut, wenn Deutschland es Costa Rica mal nachmachen würde. Das wäre eine wichtige Botschaft an irgendwann muss mal einer anfangen. Das ist doch die ganze Botschaft des Bergpredigers. Fang doch mal an damit. Mach dich auf die Socken. Nichts anderes meint Jesus. Und was sagen wir Christen? Was haben wir daraus gemacht? Er hat uns erlöst und jetzt können wir alles treiben, was wir wollen. Wir können also als Katholik, ich kann ja wieder beichten gehen, nicht? Es gibt doch keine Fremderlösung. Jesus hat uns einen Weg gezeigt, aber dann meint er Nachfolge. Und das haben wir nicht verstanden. Wir haben immer eine Erlösertheologie daraus gemacht. Er hat uns erlöst und dann können wir treiben, was wir wollen. Das ist doch nicht die Botschaft Jesu. Das Gegenteil. Nachfolge heißt, mach dich auf die Socken und versuche das zu machen, was er vorgelebt hat. Dann werden wir erlöst. Also erlösen muss sich jeder selber. Da war eine Frage.
Ich wollte eigentlich sagen, es liegt nicht daran, dass wir verstanden haben, was Jesus sagt. Also ich glaube von mir, dass ich da ganz viel verstanden habe, aber es ist eigentlich bequemer, mit dem Auto in die Stadt zu fahren, als die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Oder es ist auch schöner, in einem einzelnen Haus zu wohnen, als in einem Haus, wo ganz viele zusammenwohnen, ist halt so ein bisschen unbequem. Und da liegt ganz viel das Problem.
Ja, das ist eine Rückfrage an jeden von uns, die Sie stellen, wenn wir ehrlich sind. Also ich habe mal vor 10 Jahren mein letztes Auto verkauft, bin also auch lange Auto gefahren. Wenn man beruflich viel unterwegs ist, dann ging das kaum anders. Aber inzwischen habe ich gelernt, das geht auch ohne Auto, das kann man machen. Und ich wäre wahrscheinlich längst tot, wenn ich all das, die viele Reiserei, die ich machen muss rund um die Welt, wenn ich das mit Autos machen würde. Also ich habe gelernt, es geht auch ohne Autos. Und und jetzt ist natürlich die Politik gefragt. Also bewegen sollten wir uns schon. Auf dem Sofa sitzen, da änderst du nicht die Welt. Wenn wir was erreichen wollen in der Welt, müssen wir auch unterwegs sein und etwas tun. Uns zusammenschließen in Organisationen, Greenpeace und so etwas. Also Jesus wäre wahrscheinlich heute ein ganz aktiver bei Greenpeace. Im Petersdom in Rom hätte er wahrscheinlich Predigtverbot. Dieser Jesus stört ja immer, nicht? Das war damals so, deshalb musste er beseitigt werden. Das wäre heute kein bisschen anders. Aber er würde Alternativen aufzeigen, zum Beispiel bei Greenpeace. Wir vergessen eins beim Thema Auto. Wir haben uns alle ja dran gewöhnt und ist ja in der Tat ganz angenehm, wenn direkt vor der Haustür das Vehikel steht, mit dem ich sofort losfahren kann. Wir haben eins übersehen. Wir haben durch Autos nach dem Zweiten Weltkrieg weltweit 120 Millionen Menschen getötet. Haben alle ausgeklammert. Auch ich, lange. Ich habe es nicht glauben wollen. Googeln Sie mal, Sie werden die Zahl finden. 120, das ist zweimal der Zweite Weltkrieg. Wir haben zwar den Zweiten Weltkrieg beendet, aber haben dann weitergemacht auf der Autobahn. 120 Millionen Tote durch Autos. Und da soll es keine Alternativen geben? Wenn ich heute mit der Bahn von Baden-Baden, wo ich wohne, nach Leipzig fahre, dann bin ich etwa 100 Mal sicherer in der Bahn, gestern zwar verspätet, aber immerhin 100 Mal sicherer, als mit dem Auto. Das heißt, es gibt viele Gründe. Und die junge Generation ist ja gar nicht mehr so autofixiert wie meine Generation. Also für mich war es selbstverständlich, mit 18 am Geburtstag möglichst schon den Führerschein zu machen. Das war wie Kommunion und Konfirmation. So sind wir halt aufgewachsen. Das war unsere Sozialisation. Heute denke ich in diesen Fragen ein bisschen anders, weil ich angefangen habe, ganzheitlich zu denken und auch die Folgen mitzubedenken. Das haben wir zu wenig gemacht. Wir haben Atomkraftwerke gebaut, ohne zu überlegen, wohin mit dem Müll. Jetzt sitzen wir alle auf dem Müll, wir müssen nur eines. Er strahlt etwa 1 Million Jahre. Diesen Fehler sollten wir nicht nochmal machen. Zum Beispiel bei der Gentechnik. Gentechnik wäre wahrscheinlich noch schlimmer als die Atomfalle, in die wir uns selbst gesetzt haben. Also lernen aus Fehlern. Ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist, wenn wir Menschen Fehler machen. Ich denke, dafür sind wir da, um was zu lernen, aus Fehlern. Aber es ist sicherlich ein ganz großer Fehler, wenn wir aus Fehlern nicht mal etwas lernen. Kein Fehler, Fehler zu machen, aber ein großer Fehler, aus Fehlern nichts zu lernen. Ich denke, das ist eine der Botschaften, die ich auch dem Mann aus Nazareth verdanke. Weitere Fragen?
Mir kommt es fast ein bisschen märchenhaft vor, das Aramäische für die Lösung aller Probleme zu halten. Also schließlich hat Jesus ja die Bibel nicht selbst geschrieben in Aramäisch. Und wir wissen, dass da auch andere Sprachen und Einflüsse sehr stark waren. Ich will mal das Beispiel mit der jungen Frau nennen. Das ist richtig mit Aramäisch junge Frau. Aber was nützt es zu wissen, dass Maria jugendlich war? Letztlich ist es ja interessanter zu fragen, wieso wurde sie die Mutter von Jesus und was bedeutet das? Und da gibt es ja noch andere Dinge, die da wichtig sind, zum Beispiel eben diese Ideologie damals, dass Herrscher eben von einer Jungfrau geboren werden wollten, um entsprechend vergöttlicht zu werden. Das ist ja interessant im Hinblick auf Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und da könnte man noch weitere Beispiele nennen. Auch mit dem, lass uns nicht in Versuchung geraten, ist das nicht ein bisschen harmlos, wenn man Gott zu so einer Art lieben Großväterchen quasi erklärt Und ja, wo bleibt dann Gerechtigkeit, wenn es nicht auch jemand gibt, der für Gerechtigkeit sorgt? Und das kann nicht nur immer ein ganz lieber, netter Großvater sein.
Also beim Gottesbild bin ich konsequent und denke, das, was wir da im Vater Unser vor uns hinbrummen, das ist wirklich zu naiv und auch, das kann nicht jesuanisch sein. Also Gerechtigkeit geht nicht mit Gewalt oder mit Großväterchen oder so. Das ist mir wiederum zu harmlos. Aber Sie haben recht, natürlich gibt es viel wichtigere.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.